Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber, das sind unsere Themen.
Eintönig, wie die Corona-Warn-App für Nutzerinnen und Nutzer interessanter werden könnte. Modernisierungsbedarf, woran die Entwickler der Smartphone-App noch arbeiten müssen. Track and Trace, was in der Kontaktverfolgung digital machbar ist. Und Firmware, Teil 3, Schlafsaal.
Millionen Downloads allein in der Bundesrepublik. Für eine Smartphone-App ist das eigentlich eine sensationelle Zahl. Und doch, bei der Corona-Warn-App ist sie eher enttäuschend. Um wirklich helfen zu können, um das Infektionsgeschehen in Deutschland mit Unterstützung dieses digitalen Tools wirksam eindämmen zu können, da müssten es schon annähernd 50 Millionen Nutzer sein, also fast das Doppelte. Unterstellt man einmal, dass jeder Download auch wirklich genutzt wird. Woran also liegt es, dass das Klassenziel für die App nicht erreicht wird? Warum wird die App von 24 Millionen Menschen genutzt und von gut 59 Millionen nicht? Das Office-Institut für Informatik in Oldenburg ist dieser Frage nachgegangen und hat rund 1500 Bundesbürger dazu interviewt. Jochen Meyer, den Leiter des Bereiches Gesundheit, habe ich erst einmal gefragt, warum denn die Nutzer die App überhaupt geladen haben.
Ja, der erste Grund ist tatsächlich sehr erfreulich. Das ist der ganz selbstlose Grund, dass die Nutzer sagen, sie wollen einfach dazu beitragen, die Pandemie zu beenden. Also gar kein Eigennutz, der da gesehen wird, sondern wirklich der Wunsch, zu einem gesellschaftlichen Ziel beizutragen. Das ist aber auch nicht der einzige Grund, den die Nutzer angeben. Es steht dann schon auch sehr schnell an zweiter Stelle noch der Wunsch, die eigene Familie schützen zu wollen und das eigene Umfeld im Fall einer Corona-Erkrankung rechtzeitig gewarnt zu sein. Und was uns doch etwas überrascht hat, dass die Nutzer auch gesagt haben, sie nutzen die App auch, um sich selber zu schützen, was jetzt durch die Funktion der App selber eigentlich gar nicht gegeben ist.
Reden wir über die Gründe der Nichtnutzer. Was haben die angegeben?
Ja, es gab recht deutlich eigentlich vier Hauptgründe für die Nichtnutzung. Und an erster Stelle standen da tatsächlich die Datenschutzgründe. Die Nutzer haben angegeben, dass sie Bedenken haben über den Datenschutz in der App. Und da wiederholt sich eben auch das, was ich gerade sagte. Objektiv sagen alle Datenschutzexperten, dass der Datenschutz in der App sehr, sehr gut ist und dass meine Daten von der App sehr, sehr gut geschützt werden. Und die Nutzer geben trotzdem an, dass sie Bedenken darüber haben. Nun ist Datenschutz aber auch tatsächlich nicht der einzige Grund. Es gibt noch gleichauf weitere Gründe, nämlich zum einen sind es technische Probleme im weitesten Sinne. Das ist oft das Handy, das einfach zu alt ist, sodass die Warn-App darauf nicht funktioniert. Oder es sind auch Probleme mit zu wenig Speicher oder mit der Akkulaufzeit, die durch die verwendete Technologie verkürzt wird. Und es sind auch Zweifel daran, dass die App tatsächlich das tut oder das leistet, was sie leisten soll. Also Zweifel am Sinn der App. Und last but not least gibt es auch noch Gründe, dass Leute sagen, die App ist langweilig, sie ist nicht interessant im Umgehen. Also dieses Nutzererlebnis mit der App, das ist einfach nicht schön.
Der letzte Punkt ist interessant, gehen wir vielleicht noch drauf ein. Aber der erste Punkt ist ja derjenige, der am stärksten auf der Hand liegt. Über die Datenschutzbedenken wurde ja wahnsinnig viel diskutiert, auch in der Öffentlichkeit, in den Medien. Kann man denn wirklich sagen, dass die Datenschutzbedenken der ausschlaggebende Grund waren, für die Nichtnutzer eben halt die Corona-Warn-App nicht zu benutzen?
Also es ist nicht der einzige Grund. Es ist einer von vier Gründen und so etwa ein Drittel der Nichtnutzer gab an tatsächlich, dass die Datenschutzbedenken zur Nichtnutzung dann auch geführt haben. Aber es ist tatsächlich nicht der einzige Grund. Also Datenschutzbedenken, technische Probleme, Sinnzweifel und User Experience. Diese vier Aspekte, die kommen wirklich alle zusammen.
Nun wird ja gerade über den Datenschutz aktuell wieder heftig diskutiert und zwar diesmal in eine andere Richtung, nämlich dass es doch sehr viele Menschen gibt, die überzeugt sind, dass wenn man das Datenschutzniveau absenken würde, mehr Daten, zum Beispiel Ortsinformationen, die dazu dienen, tatsächlich dann auch Infektionsherde ausfindig zu machen, preisgeben würde auf einer freiwilligen Basis, dass dann die Corona-Warn-App auch mehr nutzen würde. Wie sieht das aus? Glauben Sie, dass diese Diskussion für das Nutzungsverhalten schädlich wäre?
Das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Und tatsächlich sind es eigentlich zwei gegensätzliche Überlegungen, die man da haben kann. Zum einen, wenn Datenschutzbedenken da sind und man dann auch noch den Datenschutz absenkt, dann müsste das eigentlich in der Tat dazu führen, dass noch mehr Personen sagen, ich möchte die App nicht nutzen. Aber auf der anderen Seite sehen wir auch, dass die Nutzer durchaus bereit sind, die App zu nutzen und durchaus bereit sind, auch etwas zu bringen, wenn sie das Gefühl haben, zu verstehen, was passiert. Also eine Transparenz über das, was mit meinen Daten passiert, und eine Kontrolle darüber zu haben, was mit meinen Daten passiert, könnte im Gegenteil durchaus in der Tat die Akzeptanz für die App weiter steigern. Und das würde es eben tatsächlich auch erfordern, mehr Einblicke in die Funktion, in die Leistungen der App zu geben, als sie das heute tut.
Also zusammengefasst, der Altruismus, der bei den Nutzern dahinter steckt, der könnte sozusagen vielleicht sogar noch empathischer werden, dadurch, wenn man mehr Informationen gibt und dann auch mehr Daten verlangt?
Ja, sofern die Nutzer eben auch wirklich verstehen, was mit den Daten passiert. Das Verfahren, was heute implementiert ist, ist sehr sicher, aber eben auch sehr, sehr schwer zu verstehen. Und wenn die Nutzer nicht das Vertrauen haben, dass die App die Daten schützt, dann führt das eben zur Ablehnung. Wenn sie aber das Vertrauen aufbauen können, weil sie besser verstehen, welche Daten geteilt werden und was mit den Daten passiert, dann könnte das in der Tat dazu führen, dass eben tatsächlich die Akzeptanz auch nochmal wieder steigt.
Die App installiert zu haben, das reicht ja nicht. Man muss sie erstens jeden Tag aktivieren oder man muss sie zumindest aktiviert halten und auch mal draufschauen, die Informationen bekommen. Ist das im Moment ein Nutzungsproblem?
Nach unserer Beobachtung ist es in der Tat durchaus ein Problem. Wir beobachten, dass Leute intensiver mit der App interagieren, wenn Corona-Fälle näher kommen, wenn also im sozialen Umfeld ein Corona-Fall auftritt, wenn Corona stärker in den Medien vertreten ist oder auch wenn die Nutzer selber eine höhere Sorge vor Corona haben. Also dieser Zusammenhang zwischen auf der einen Seite der gefühlten Bedrohung durch Corona und auf der anderen Seite der intensiveren Nutzung oder der häufigeren Öffnung der App, der führt uns eben schon dazu, dass wir denken, dass die Nutzer tatsächlich auch mit der App interagieren wollen.
Über Nutzer und Nichtnutzer der Corona-Warn-App sprach ich mit Jochen Meyer vom Office-Institut für Informatik in Oldenburg. Und das sagt die Kanzlerin dazu.
Ich glaube, es ist immer noch ein Unterschied, ob ein Staat etwas anbietet und die Corona-Warn-App ist mit dem Staat verbunden oder ob der Bürger frei entscheidet, wem er seine Daten gibt und wir ihn darüber informieren, dass er wissen muss, sie liegen jetzt bei Google. Deshalb sind wir da noch höheren Qualitätsanforderungen unterworfen.
So begründete Bundeskanzlerin Angela Merkel die hohen Datenschutzanforderungen an die Corona-Warn-App. Runter mit dem Datenschutz, das wird ja öfter mal gefordert, gerade zur Zeit, weil wir ansonsten der Corona-Pandemie nicht mehr Herr werden könnten. Ist denn die Corona-Warn-App wegen zu hoher Datenschutzanforderungen tatsächlich unwirksam, Peter Welchering?
Naja, da muss man auf die Fakten gucken. Also die App wurde bisher immerhin knapp 24 Millionen Mal runtergeladen. Und laut Kanzleramtschef Helge Braun sind bereits 1,5 Millionen Menschen durch die Warn-App eben auch alarmiert worden. Das steht erstmal auf der Habenseite. Es gab vor allen Dingen bei der Einführung der App, das muss man auch sehen, sehr hohe, teilweise viel zu hohe Erwartungen. Die App, die wurde ja zum Teil als so eine Art Allheilmittel gesehen und nicht nur als einen Baustein, eine Maßnahme neben vielen anderen Maßnahmen eben in der Pandemiebekämpfung. Und das hat anfänglich zu einer etwas verzerrten öffentlichen Darstellung geführt. Und einige Zeitgenossen, die waren dann eben ganz massiv enttäuscht, als sich herausstellte, dass die Corona-Warn-App eben nicht der Heilsbringer ist. Es gibt Defizite bei der Corona-Warn-App, das ist klar. Die sind übrigens im ersten Jubel tatsächlich so ein bisschen beiseite gedrückt worden. Und da muss jetzt weiterentwickelt werden, da muss nachgearbeitet werden. Aber diese Defizite, die haben überhaupt nichts mit Datenschutzanforderungen zu tun. Viele Epidemiologen, viele Sachverständige der Gesundheitsämter sagen, dass die App einen Beitrag in der Unterbrechung von Infektionsketten leistet. Und dass sie diesen Beitrag leisten kann, das liege auch an der Akzeptanz. Und für die Akzeptanz der App ganz wesentlich sind eben Datenschutzanforderungen, die transparent und die nachvollziehbar sind.
Über die App, ihre Wirksamkeit und wie sie weiterentwickelt werden muss, darüber wird auch angesichts der steigenden Infektionszahlen immer intensiver diskutiert. Den Diskussionsstand, den haben wir zusammengefasst.
Wir haben sehr geachtet auf den Datenschutz, auf die Dezentralität der Datenspeicherung mit Einschränkungen, die dann auch für die Funktionalität der App gegeben sind. Und das kann man nachvollziehen aus der deutschen, aus der europäischen Perspektive. Der Punkt ist nur, all das, was wir mit der App nicht machen dürfen, machen wir permanent, wenn wir mit Google, mit Facebook, mit Amazon interagieren. Und da frage ich mich, warum setzen wir solche Privatsphärenmaßstäbe, solche Datenschutzmaßstäbe an, wenn es um die Beschränkung, die Handhabung einer Pandemie geht, aber bei anderen Sachen sind wir da komplett freigebig. Das ist doch ein Problem.
Argumentiert die Medienwissenschaftlerin Miriam Meckel. Und sie fasst damit einen Standpunkt zusammen, der sich in der politischen und medialen Debatte zurzeit großer Beliebtheit erfreut. Wenn wir schon unsere persönlichsten Daten an Facebook, Google und Co. freiwillig weggeben, dann sollten wir doch bitte bei der Corona-Warn-App nicht so ein Aufheben um den Datenschutz machen. Tracking statt Tracing wird teilweise sogar gefordert, also direktes Auswerten aller persönlichen Kontakte samt Ortsbestimmung und nicht nur das anonyme Aufzeichnen von Kontakten, um bei einer positiven Testung anonym die Kontakte der letzten Tage zu warnen. Die App solle entsprechend angepasst werden, lautet eine Forderung. Mit der jetzt verwendeten Bluetooth-Schnittstelle von Apple und Google würde das allerdings nicht funktionieren. Darauf weist der Informatiker Henning Tillmann, Co-Vorsitzender des netzpolitischen Vereins D64, hin.
Ich kann nicht Daten von anderen, die ich getroffen habe, weitergeben oder wo ich sie denn getroffen habe. Das lässt eben dieser Mechanismus nicht zu. Und andere Länder zeigen, dass eine Eigenentwicklung eben auch nicht zum Ziel führt, weil zum Beispiel iPhone-Apps dieser Art, die also nicht dieses Framework verwenden, ständig im Vordergrund laufen müssen. Und das ist natürlich völlig unpraktisch, wenn man aus dem Haus gehen muss, eine App starten muss und auch keine andere App derweil dann öffnen darf.
Die geringe Akzeptanz der Warn-App in Frankreich und Australien macht Henning Tillmann genauso wie Bundeskanzlerin Angela Merkel an genau diesem selbstentwickelten Framework, diesen Schnittstellen fest. Angela Merkel.
Die Franzosen haben ja eine zentrale App gemacht und es hat sich gezeigt, dass sie dann sehr viel stärker die Daten immer im Vordergrund haben müssen, dass der Akku sofort leer ist und dass sie immer wieder dieses Bluetooth anstellen müssen. Ansonsten, und das hat dazu geführt, dass es keine Akzeptanz gab. Was kann ich mit einer App von 1,5 Millionen? Deshalb hat sich ganz Europa für diese andere App entschieden.
Die allerdings muss jetzt nachgebessert werden. Ganz schnell muss eine bessere Übermittlung der Testergebnisse aus den Labors her. Dabei muss nicht nur die Laboranbindung verbessert werden, sondern auch die App selbst. Wer nämlich zum zweiten oder dritten Mal einen Corona-Test macht, kann das Testergebnis nicht per App abrufen. Auch ein Kontakttagebuch, in das der App-Nutzer seine Tagesaktivitäten einträgt, um im Bedarfsfall seine Kontakte der vergangenen 14 Tage besser nachvollziehen zu können, wäre schnell eingebaut. Etwas aufwendiger dagegen ist die Umstellung der App auf die Version 2 der Schnittstelle von Apple und Google. Damit würden die Abstandsmessung und die Risikoberechnung noch einmal deutlich verbessert. Ausdrückliches Lob findet auch die Corona-Warn-App für Android-Geräte ohne Google Services. Henning Tillmann.
Was dort gemacht wurde, ist eine Nachentwicklung quasi des Frameworks von Apple und Google. Also technisch, wenn sich zwei Geräte treffen, funktioniert das genauso. Das ist eigentlich identisch, nur man verwendet eben nicht bei den Android-Geräten die Bibliotheken von Google, sondern von eigenen. Und das ist natürlich gut, wenn es Alternativen gibt, die eben nicht verlangen, dass man sich auf Google einlässt. Es gibt viele Android-Nutzerinnen und Nutzer, die sagen, ich möchte das Gerät nutzen, aber ohne eben die Google-Dienste. Und für die Leute gibt es jetzt ein Angebot, dass das allerdings eben von Drittanbietern kommt und nicht von SAP und Telekom selbst, ist allerdings sehr schade.
Die Corona-Warn-App für die sogenannten freien Geräte, darüber wurde ja auch diskutiert, und zwar kontrovers, insbesondere seit der Studie von Douglas Leith und Stephen Farrell von Trinity College in Dublin, die der deutschen Corona-Warn-App ja gute Noten in Sachen Datenschutz und Datensicherheit gegeben haben, aber auch gleich einen Riesentadel parat hatten, nämlich weil die Corona-Warn-App nur mit den Google Play Services läuft. Wie sieht das denn bei der Warn-App für die freien Geräte jetzt aus, Peter?
Ja, auf denen läuft dann zum Beispiel statt Google-Schnittstelle die von Marvin Wisfeld entwickelte. Die Corona-Warn-App erkennt übrigens selbstständig, welche Schnittstelle auf einem Gerät ist. Und so kann die App dann also beispielsweise statt mit Google Play Services mit der offenen Micro-G verwendet werden. Und die Entwickler, die sind noch einen Schritt weiter gegangen. Die haben nämlich die sogenannte Exposure Notification, also quasi die Google-Apple-Schnittstelle für die Android-Geräte, direkt in die Corona-Warn-App integriert.
Kann ich denn damit die Warn-App auf älteren Android-Geräten laufen lassen?
Nee, leider nein. Für die Corona-Warn-App wird nämlich Android 6 vorausgesetzt, weil eben mit dieser Android-Version auch Bluetooth Low Energy eingeführt wurde. Allerdings gibt es da einen Lichtblick. Einige Geräte unterstützen Bluetooth Low Energy tatsächlich ab Android-Version 5. Und da funktioniert natürlich auch die App. Mit Micro-G oder auch indem diese integrierte Warn-App aufgeladen wird.
Gibt es denn schon Schätzungen, Peter, wie viele Menschen die quelloffene Version der Corona-Warn-App nutzen werden?
Ja, tatsächlich, ein paar Schätzungen gibt es. Die reichen erstaunlicherweise von einigen hundert bis weit über einige zehntausend. Also wie viele das letztlich sein werden, das kann im Augenblick seriös niemand sagen. Aber die Zahl der Menschen, die dann die App nutzen und das vorher nicht getan haben, weil sie sich eben nicht den Google Play Services ausliefern wollen, die ist auch gar nicht so entscheidend. Für mich ganz ausschlaggebend ist, dass ein Zeichen gesetzt wird mit der quelloffenen Version der Corona-Warn-App. Und die Botschaft dieses Zeichens, die lautet: Wir können so eine Corona-Warn-App auch herstellen und anwenden, ohne dass wir uns Google mit seinen Play-Services ausliefern müssen. Und das ist eben eine wichtige Botschaft. Ja, und dass die Deutsche Telekom und die SAP dazu nicht in der Lage waren, das halte ich schon für ein bisschen bedenklich.
Nun werden ja noch weitere Änderungen bzw. Erweiterungen an der Corona-Warn-App in Sachen Clustererkennung zum Beispiel gefordert. Wie sieht es da aus?
Ja, das erfordert massiven zusätzlichen Aufwand. Die Clustererkennung, die ist als so eine zusätzliche Option gedacht, etwa bei einer Veranstaltung. Da würden dann nicht nur die einzelnen Kontaktcodes zwischen den Smartphones ausgetauscht, sondern da würde auch so eine Art Identifier der Veranstaltung abgespeichert. Und über diesen Identifier und über einen zweiten Alarmcode könnten dann die Besucher der Veranstaltung gewarnt werden, wenn es beispielsweise nach der Veranstaltung zu einem Infektionsgeschehen gekommen ist.
Welche Funktionserweiterungen für die Corona-Warn-App stehen denn aktuell weiter an?
Also aktuell ganz, ganz dringlich, es muss auf die neue Schnittstelle von Google und Apple migriert werden. Damit werden dann nämlich Abstandsmessungen und Risikoberechnungen auch genauer. Und dann soll im nächsten Jahr das Kontakttagebuch dazukommen. Und es sollen aktuelle Informationen zum Infektionsverlauf integriert werden, sodass der Nutzer die abfragen kann. Also alles in allem sehr überschaubare Erweiterungen. Die hätte man auch schon längst durchführen können, aber da ist der politische Abstimmungsprozess offensichtlich doch ein bisschen aufwendig.
Über den Verbesserungsbedarf an der Corona-Warn-App sprach ich mit Peter Welchering. Vielen Dank.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Es ist ein düsterer Blick in unsere Zukunft, in eine Zeit, in der auch unser Leben durch Updates und Patches bestimmt wird. Firmware. Unsere Serie über den total programmierten Menschen. Von Maximilian Schöner, gesprochen von Anja Jatzeschan, und heute hören Sie Teil 3, Schlafsaal.
Firmware. I'm up. Schlafsaal. Seit dem Firmware-Update 8.4.1 machte Uschi Lektra Fehler. Sie stach sich beim Nähen mit der Nadel in die Daumenkuppe. Sie brach beim Programmieren des Straßenplans die Taste S ab. Sie stolperte über eine Baumwurzel, die sie seit Kindheit kannte und über die sie noch nie gestolpert war. Nur kurz zweifelte Uschi Lektra ob dieser Fehlleistungen an sich selbst. Es stellte sich heraus, dass viele darunter litten. Und zwar nicht erst seit dem Update 8.4.1, sondern seit 6.0.0. Nur dass sich die Fehler bisher nicht ganz so deutlich zeigten. 6.0.0 war so lange her, dass sich niemand mehr recht daran erinnerte. Aber es ließ sich nachlesen, die entscheidende Neuerung damals war, dass jeder tun und lassen konnte, was er oder sie wollte. Daran konnten die Fehler, die sich häuften, nicht liegen. Es lag an einer dagegen kleinen, fast unbedeutend wirkenden Neuerung damals im Update von 5 auf 6, nämlich die völlige Abschaffung eines Zustands, der sich Schlaf nannte. Uschi Lektra war das Wort Schlaf nicht geläufig, bis sie Gedichte nachlas, die aus einer fernen Zeit stammten. Lieber Gott, ich bin noch klein, bitte dich, bei mir zu sein. Wir schlafen durch die ganze Nacht, ruhig und fest, von dir bewacht. Von Gott hatte sie gehört, aber von Schlaf nicht. Und Schlaf schien immer mit der Nacht zusammenzuhängen und mit Traum. Es war der Traum, der das große Firmware-Update 6.0.0 so wichtig machte. Die Wissenschaft hatte festgestellt, dass die Menschen immer weniger schliefen, aber während des Tagesablaufs immer häufiger träumten. Vor sich hin träumten. Weil das viele Lebensabläufe störte, ja unterbrach, riet die Regierung den Bürgern, mehr zu schlafen und nicht so viel zwischendurch zu träumen. Mit dem Update ging man den umgekehrten, von vielen als radikal betrachteten Weg. Der Schlaf wurde abgeschafft. Hatte auf die meisten sowieso anachronistisch gewirkt, sich zu einer bestimmten Uhrzeit unter eine Decke zu legen, die Augen zu schließen und sich stundenlang kaum zu bewegen. Das Gehirn braucht das, hieß es, um sich zu regenerieren. Aber tat der Traum nicht dasselbe? So regelte das große Firmware-Update 6.0.0 die Traumrhythmen. Individuell für jeden, auch für Uschi Lektra, die neuerdings von einer Fehlleistung zur nächsten kam und schon wieder über die Baumwurzel stolperte, die sie eigentlich seit Kindheit an kannte. Wie war das mit dem Schlaf, Ur-Urgroßmutter? Fragte sie die 130 Jahre alte Frau. Hast du dich, wenn es dunkel wurde, hingelegt und bist erst am Morgen wieder aufgestanden? Aber ja, sagte die Ur-Urgroßmutter. Das war sehr seltsam, denn alle taten ja tagsüber immer sehr geschäftig, liefen herum, stiegen in Busse ein und wieder aus, stritten sich, lachten, tippten Code in Computer und so weiter. Und dann schalteten sie auf einmal alle, ich auch, das Licht aus und lagen dann stundenlang in Schlafanzügen in ihren Betten. Schlafanzug? Fragte Uschi Lektra. Das waren Anzüge, manchmal auch längere Hemden, die nur zum Schlafen gedacht waren. Und was waren Betten? Fragte Uschi Lektra. Ach so, Betten. Die wirst du nicht mehr kennen, Kleine. Ziemlich große Möbelstücke, die zu nichts dienten, als dass man sich darauf legte und nichts weiter passierte. Das heißt, manche benutzten sie auch zur Fortpflanzung, aber danach schliefen sie schnell ein. Bis zum nächsten Morgen? Bis zum nächsten Morgen. Immer? Jeden Tag. Über die Folgemonate nahm die Fehlleistung der Menschen zu. Offenbar hing es mit dem Update 8.4.1 zusammen. Als man es sich näher ansah, fiel eine kleine Programmroutine auf, die die Traumphasen unter bestimmten Bedingungen veränderte. Die Bedingungen waren nicht klar definiert, weil das Programm sie selbst bestimmte. Weil es aber sicher schien, dass das Problem mit den Traumphasen zusammenhing, warf die Regierung die kleine Routine aus dem Code heraus. Ungefähr 34 Programmzeilen. Die Firmware 8.4.2 Beta hatte katastrophale Auswirkungen auf die Testgruppe. Ohne Träume blieben die Probanden plötzlich liegen, mitten auf der Straße. Oder sie hörten mitten im Satz auf zu sprechen. Sie schliefen, dachte Uschi Lektra. So etwas macht der Schlaf mit uns. Als die Firmware 8.4.2 aus dem Beta in den Release-Zustand kam, hieß sie nicht mehr 8.4.2, auch nicht 9, sondern 10.0. Ein richtig großes Update. Es führte den Schlaf wieder ein. Weil die Menschen den Schlaf nicht mehr kannten, übten sie ihn. In Schlafsälen, die überall im Land aufgestellt wurden. Darin befanden sich viele Möbelstücke, die die Ur-Urgroßmutter als groß und flach beschrieben hatte. Wie hießen sie gleich wieder?
Online-Plattformen müssen Terrorpropaganda umgehend löschen. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Lucian Haas.
Das EU-Parlament, der EU-Ministerrat und die EU-Kommission haben einen langen Streit über eine geplante Verordnung gegen Terrorpropaganda beigelegt. Die Verhandlungsführer der Gremien einigten sich darauf, dass Betreiber von Online-Plattformen wie Facebook oder YouTube terroristische Inhalte auf Anordnung von zuständigen Behörden eines Landes binnen einer Stunde löschen müssen. Dabei kann diese Anordnung auch länderübergreifend erfolgen. Das heißt, eine französische Behörde könnte beispielsweise auch die Löschung von Internetveröffentlichungen in Deutschland veranlassen.
Die Europäische Arzneimittelagentur ist von Hackern angegriffen worden.
Offenbar hatten die Angreifer dabei Zugriff auf Studiendaten zum Corona-Impfstoff der Firmen BioNTech und Pfizer. Derzeit läuft das Verfahren für eine europaweite Zulassung dieses Impfstoffes durch die Europäische Arzneimittelagentur EMA in Amsterdam. Nähere Angaben über technische Details, Umfang, Zeitpunkt und den möglichen Ursprung der Cyberattacke wurden bisher nicht veröffentlicht. Nach Angaben von Pfizer gibt es keine Hinweise, dass die Hacker Zugriff auf persönliche Patientendaten erlangen konnten. Die EMA versicherte, der Vorfall werde die Zulassung des Impfstoffes nicht verzögern.
Frankreich verhängt Millionenstrafen gegen Google und Amazon.
Die französische Datenschutzbehörde CNIL wirft den Konzernen vor, auf ihren jeweiligen Portalseiten google.fr und amazon.fr Tracking-Cookies zur Steuerung von Werbeeinblendungen eingesetzt zu haben, ohne Nutzer eindeutig darüber aufzuklären und ihre Einwilligung einzuholen. Google soll deshalb ein Bußgeld in Höhe von 100 Millionen Euro zahlen. Bei Amazon sind es 35 Millionen Euro. Beide Unternehmen haben nun 3 Monate Zeit, die beanstandeten Probleme zu beheben. Ansonsten wird für jeden weiteren Tag eine Zusatzstrafe in Höhe von 100.000 Euro fällig.
Die US-Handelsbehörde FTC und 48 US-Bundesstaaten verklagen Facebook.
Die US-Handelsbehörde FTC und 48 US-Bundesstaaten verklagen Facebook. Sie werfen dem Internetriesen unfairen Wettbewerb vor. Facebook soll mit immensen Geldbeträgen andere Unternehmen aufgekauft haben, um Konkurrenz auszuschließen und eine Monopolstellung aufzubauen. Im Fokus stehen dabei die Übernahmen des Fotodienstes Instagram und des Messengers WhatsApp. Nach Angaben der FTC zielt die Klage darauf, dass Facebook sich von Geschäftsbereichen trennen muss.
Das Justizministerium will eine Update-Pflicht einführen.
Damit soll sichergestellt werden, dass Besitzer von Smartphones und anderen digitalen Produkten, wie zum Beispiel vernetzte TV-Geräte, diese auch noch Jahre nach dem Kauf problemlos und sicher nutzen können. Das Bundesjustizministerium hat jüngst einen entsprechenden Gesetzesentwurf veröffentlicht. Damit soll die EU-Warenkaufrichtlinie in nationales Recht umgesetzt werden. Laut der Richtlinie erhalten Käufer ein Recht auf den Erhalt notwendiger Aktualisierungen innerhalb eines Zeitraums, der, so wörtlich, vom Verbraucher als angemessen erwartet werden kann.
Freifunk wird gemeinnützig.
Der Finanzausschuss des Bundestages hat beschlossen, Freifunk-Initiativen ab 2021 als gemeinnützig anzuerkennen. Für Freifunker wird es damit einfacher, offene WLAN-Zugangspunkte zu betreiben und dafür Geld oder Sachspenden einzuwerben und entsprechende Spendennachweise fürs Finanzamt auszustellen. In früheren Jahren hatte der Bundestag mehrere Anträge zur Gemeinnützigkeit von Freifunkern noch abgelehnt.
Sternzeit, 12. Dezember. Ozeanien ist fast überall. Flüssiges Wasser gilt als eine der wesentlichsten Voraussetzungen für die Entstehung und den Fortbestand von Leben auf anderen Himmelskörpern. Dies schließt geeignete Temperaturen ein, weil Wasser nur im Bereich zwischen 0 und 100 Grad flüssig sein kann. Dagegen spielt die richtige Entfernung zu einem Zentralstern eher eine untergeordnete Rolle, wie die vermuteten Ozeane unter den Eisdecken des Jupitermondes Europa und des Saturnmondes Enceladus zeigen. Ist die Distanz zur zentralen Wärmequelle nämlich zu groß, können auch interne Quellen wie radioaktiver Zerfall oder eine ständige Gezeitenreibung für ausreichend Energie sorgen, um eine Eiskruste zumindest teilweise aufzuschmelzen. Die amerikanische Planetenforscherin Linne Quick hat zusammen mit anderen für insgesamt 53 der mehr als 4000 bekannten Exoplaneten Modellrechnungen zur Verfügbarkeit solcher innerer Wärmequellen angestellt. Dabei beschränkten sie sich auf erdähnliche Objekte mit bis zu 8-facher Erdmasse und doppeltem Erddurchmesser. Ihr überraschendes Ergebnis? Bei nahezu jedem vierten dieser mutmaßlichen Gesteinsplaneten führt eine plausible Kombination aus Größe, Masse und Zusammensetzung sowie der Bahnexzentrizität dazu, dass über lange Zeiten hinweg genügend innere Energie zur Verfügung steht, um Vulkanismus zu ermöglichen. Die freigesetzten Gase erlauben als dauerhafte Atmosphäre die Existenz von flüssigem Oberflächenwasser, das selbst nach einer globalen Vereisung, zumindest in Tiefen, flüssig bleiben kann.
Stärkt Corona den gesellschaftlichen Zusammenhalt? Das wird heute bei Streitkultur um 5 nach 5 debattiert. Soweit Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.